Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Das Unternehmen Tönnies sagt Ihnen bestimmt noch etwas. Tja, da war doch was. Tönnies ist der Schlachtbetrieb, der in der Pandemie so große Schlagzeilen machte. Bei den dortigen Temperaturen verbreitete sich das Coronavirus extrem schnell. Tönnies wurde zu einem Corona-Hotspot. Und die Berichterstattung beschäftigte sich stark mit den dort herrschenden Arbeitsbedingungen und prekären Arbeitsverhältnissen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Dass Tönnies überhaupt vorkommt, ist eher Zufall. Tönnies war der Gegenstand des Artikels von Björn Finke aus der SZ vom 6. September 2024. Der Titel lautet »Tönnies macht Mu«. Der Untertitel lautet »Der Konzern dominiert künftig auch bei Rindern. Dabei hat die Schlachtbranche eigentlich Probleme.« Hier der Artikel in Auszügen. Deutschlands größter Schweineschlachter wird jetzt auch zur Nummer 1 bei Rindern. Der Familienkonzern Tönnies kauft dem Rivalen Vion 3 Rinderschlachthöfe und einen Zerlegebetrieb ab, sowie 2 Fabriken, die heute verarbeiten. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission müssen dem Erwerb noch zustimmen. Vion erwartet, dass das Geschäft im kommenden Jahr vollzogen werden kann. Der angeschlagene Konzern zieht sich nach einem jahrelangen Niedergang aus dem deutschen Markt zurück. Die Schlachtbranche steckt in der Krise. Die Bundesbürger essen weniger Fleisch, Bauern halten weniger Tiere, es wird weniger geschlachtet. Am stärksten ist der Rückgang bei Schweinen, aber bei Rindern schrumpfen die Mengen ebenso. Deswegen sind Schlachthöfe hierzulande schlecht ausgelastet. Manche Betriebe schließen. Ein Brancheninsider sagt, dass Tönnies bei seinen Schweineschlachthöfen bewiesen habe, sich auf schrumpfende Mengen einstellen zu können. Jetzt müsse das Unternehmen seine neuen Rinderschlachthöfe fit machen für diesen schwierigen Markt. Dass sich Vion aus Deutschland zurückziehen muss, liegt nicht nur an den widrigen Umständen. Das Management habe auch Fehler begangen, sagt ein Insider. Der Konzern werde zu zentralistisch aus den Niederlanden geführt und das habe den deutschen Betrieben geschadet. Soweit zu dem Artikel. Haben Sie so etwas schon einmal gehört oder gelesen? Der Konzern werde zu zentralistisch aus den Niederlanden geführt und das habe den deutschen Betrieben geschadet. Man kennt ja den Versuch der Pendelbewegungen von einem Extrem ins andere. Die Extrempunkte sind entweder alle Macht der Zentrale oder alle Macht der Region. Die Realität spiegelt sich meist irgendwo in der Mitte ab und führt zu ständigen Aushandlungsprozessen bzw. Reibereien. Zumindest ist es meine Erfahrung. Woher das kommt und wie man das lösen kann, erklärt Gerhard Wohland sehr, sehr gut in seinem Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister in Denkzettel Nummer 3 Zentrum und Peripherie. Wer das Buch nicht hat, das macht überhaupt nichts. Die Denkzettel sind im Internet frei verfügbar auf www.dynamikrobust.com. Dort ist es allerdings aktuell der Denkzettel Nummer 4. Hier also der abgedatete Text aus dem Internet von Denkzettel Nummer 4. Zentrum und Peripherie – ungewollte Struktur von Unternehmen. Der Erfolg eines Unternehmens ergibt sich aus 2 externen Kriterien – dem Markt, Konkurrenten und Kunden und den Kapitalgebern. Wir nutzen dies, um Unternehmen mit der Unterscheidung Zentrum-Peripherie zu beschreiben. Damit werden Dynamikprobleme sichtbar, die mit der gewohnten Unterscheidung Aufbau- und Ablauforganisation unsichtbar bleiben. Zentrum nennen wir alle Tätigkeiten im Unternehmen, die sich mit den Interessen der Kapitalgeber auseinandersetzen. Alle Tätigkeiten, die mit den Anforderungen des Marktes wertschöpfend umgehen, nennen wir Peripherie. Wichtig: Es geht um Tätigkeiten, nicht um Menschen oder Orte. Vorstand und Zentrale sind nicht gleich Zentrum. Die Werker in den Niederlassungen sind nicht gleich Peripherie. Früher, in träger Umgebung, konnte das Zentrum auch die Anforderungen des Marktes bearbeiten. Die Peripherie reagiert darauf nur indirekt über das steuernde Zentrum. Heute bei hoher Dynamik bleibt weniger Zeit, Probleme der Wertschöpfung zu lösen. Sie müssen ohne Umwege dort gelöst werden, wo sie entstehen, in der Peripherie. Da das Zentrum nicht mehr beteiligt ist, verliert es seine operative Kompetenz. Jetzt kann es kaum noch nützliche Anweisungen geben. Wir sagen, durch die Dynamik kollabiert die Steuerung. Weil das Zentrum die Ursache nicht sieht, verrennt es sich in dem aussichtslosen Versuch, die Steuerung zu reparieren. Damit ist es so hoffnungslos überlastet, dass seine nicht delegierbare Arbeit, Strategie und Innovation liegen bleibt. Die Organisation verblödet trotz reichlich vorhandener Intelligenz. Wo Dynamik dominiert, schalten Höchstleister von Steuerung auf Führung um. An die Peripherie werden nicht nur steuernde Anweisungen verteilt, sondern Probleme. Anschließend werden die Lösungen eingesammelt. Damit nehmen Höchstleister die neue dezentrale Kompetenz in Gebrauch, ohne sie steuern zu müssen. Das funktioniert nur, wenn die Führung hohes Ansehen genießt. Nicht bessere Steuerung, sondern dieses Ansehen ist heute das zu lösende Problem. Soweit zu dem Denkzettel Nummer 4 von Gerhard Wohland. So, das macht jetzt unsere Aufgabe als interne Revision nun nicht gerade leichter. Aber lassen Sie uns erst einmal schauen, ob das hier überhaupt zutrifft. Der bisher träge Markt des Fleischkonsums hat an Dynamik gewonnen. All denen, die noch mehr wissen wollen zur Dynamik und zur Statik oder Trägheit, denen empfehle ich den Podcast Nummer 17 zur Tellerwanne, auch von Gerhard Wohland. So, aber zurück zu dem Artikel. Also, im Artikel heißt es, die Bundesbürger essen weniger Fleisch, Bauern halten weniger Tiere, es wird weniger geschlachtet. Die Rahmenbedingungen für die deutschen Schlachthöfe haben sich also geändert. Leider bin ich jetzt im Internet nicht so richtig fündig geworden, ob dies auch für die Niederlande zutrifft oder nicht. Immerhin bin ich auf einen Artikel im Spiegel vom 13. Dezember 2023 gestoßen mit Titel und Untertitel Gesundheitsrat der Niederlande rät zu weniger Fleischkonsum. Die Niederländer sollen künftig mehr pflanzliche und weniger tierische Eiweiße zu sich nehmen. Wissenschaftler rufen im Auftrag der Regierung zur Proteinwende auf. Das sei auch gut für die Umwelt. Wir wissen also zumindest, dass die deutschen Schlachthöfe von Vion in letzter Zeit nicht so performt haben wie gedacht. Denn es heißt im Artikel, jetzt müsse das Unternehmen, also Tönnies, seine neuen Rinderschlachthöfe fit machen für diesen schwierigen Markt. Es könnte also sein, dass das Unternehmen Vion ein Dynamikproblem hatte. Der Brancheninsider berichtet, dass sich Vion aus Deutschland zurückziehen muss, liegt nicht nur an den widrigen Umständen. Das Management habe auch Fehler begangen. Der Konzern werde zu zentralistisch aus den Niederlanden geführt und das habe den deutschen Betrieben geschadet. Nun, vielleicht hat der Insider den Denkzettel Zentrale und Peripherie von Gerhard Wohland gelesen. Wer weiß. Denn das Management hätte diese Veränderung der äußeren Umstände erkennen und entsprechend handeln können. Wäre Vion dynamikrobust aufgestellt gewesen, hätte es von Steuerung oder Controlling auf echte Führung gesetzt und die deutschen Schlachthöfe stärker in die Problemlösung eingebunden bzw. diese den deutschen Schlachthöfen überlassen. Das heißt, Vion hätte diese neue dezentrale Kompetenz der Schlachthöfe in Deutschland nutzen müssen. Der Denkzettel führt weiter aus, dass das nur funktioniert, wenn die Führung hohes Ansehen genießt. Nicht bessere Steuerung, sondern dieses Ansehen ist heute das zu lösende Problem. Was da genau bei Vion los war, ist für uns jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist stattdessen, was sollte eine interne Revision also tun? Erstens. Die interne Revision sollte dieses Risiko einer zu zentralen Führung auf dem Schirm haben. Zweitens, es sollte genau danach Ausschau gehalten werden, ob sich die Rahmenbedingungen insgesamt und auch regional verändern. Das sollte Bestandteil der Prüfungsplanung sein. Drittens, die interne Revision sollte die entsprechenden Managemententscheidungen auf dem Schirm haben. Schließlich darf zumindest die Revisionsleitung üblicherweise Vorstandsprotokolle lesen. Falls das bei Ihnen nicht der Fall sein sollte, dann wirken Sie darauf hin. Viertens, sollte die interne Revision den Eindruck haben, dass das Management nicht angemessen reagiert, dann wirken Sie darauf hin, dass das Management angemessen reagiert. Das meinte ich vorhin mit, naja, das macht unsere Aufgabe als interne Revision nun nicht gerade leichter. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Natürlich werden Sie nun nicht direkt feststellen in Ihrem Bericht, dass der Vorstand einen Managementfehler begeht und anders arbeiten sollte. Natürlich werde ich Ihnen jetzt kaum vorschlagen, dass Sie das brühwarm einfach so in einen Revisionsbericht reinschreiben und Ihrem Vorstand damit eine Maßnahme verpassen. Nein, das muss geschickter eingefädelt werden. Ja, das ist schwierig, aber es ist machbar. Also, wie machen Sie das? Nutzen Sie den Denkzettel Nummer 4 von Gerhard Wohland. Dort beschreibt er glasklar, auf welche Indizien Sie stoßen werden. Tun wir jetzt mal so, als wären Sie in der internen Revision von Vion tätig. Was können Sie prüfen und mit Zahlen, Daten und Fakten belegen? Sie können belegen, dass die Profitabilität der deutschen Schlachthöfe zurückgeht. Wenn Sie weiter recherchieren, werden Sie darauf stoßen, dass der Fleischkonsum in Deutschland rückläufig ist. Sie können in der Steuerung bzw. dem Controlling von Vion prüfen, ob dies im laufenden Reporting berücksichtigt wird oder nicht. Sie können in der Steuerungseinheit der Zentrale nachfragen, welche Vorgaben den deutschen Schlachthöfen gegeben werden und welche Freiräume diese haben. Sie werden auch in Erfahrung bringen können, ob die Steuerungseinheit der Zentrale versucht, entgegenzuwirken oder nicht. Vielleicht sieht man sich dort nur als Reporting-Einheit. Vielleicht entstehen von dort auch echte Steuerungsimpulse. Wer weiß. Auf alle Fälle werden Sie auch einen Eindruck davon gewinnen, ob diese Zentraleinheit überlastet ist oder nicht. Gerhard Wohland sagt ja, durch die Dynamik kollabiert die Steuerung. Falls das der Fall sein sollte, haben Sie ein gutes Indiz dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie können in den Schlachthöfen vor Ort nachfragen, ob und wenn ja, wie sich der deutsche Markt verändert hat, welche Probleme vor Ort bestehen, woher diese Probleme aus Sicht der Manager vor Ort kommen, welche Vorgaben und Freiräume Sie aus der Zentrale erhalten haben, wie die einzelnen Schlachthöfe diesem Trend entgegenwirken wollen, was aus Sicht der Manager vor Ort eine Lösung wäre, was die Manager vor Ort bereits getan haben und was noch geplant ist, ob die Manager vor Ort der Zentrale diese Information, dass sich der Fleischkonsum in Deutschland ändert, mitgeteilt haben oder nicht. Wie und in welchem Umfang die Manager vor Ort auf die Zentrale eingewirkt haben oder auch nicht. Zum Beispiel um Lösungsstrategien oder was auch immer umsetzen zu dürfen vor Ort. Wenn Sie dann das alles in einem Prüfungsbericht zusammentragen, dann wird dem Leser einiges sofort ins Auge springen. Wahrscheinlich werden auch einige Feststellungen und Maßnahmen für die Zentrale dabei herausspringen. Alleine zum Beispiel das Thema, ob die Zentrale die dynamische Entwicklung der Rahmenbedingungen bzw. des rückläufigen Fleischkonsums in Deutschland auf dem Schirm hatte. Diese Feststellung lässt sich super leicht belegen. Die Vereinbarung einer Maßnahme mit der Steuerungseinheit, entweder dieses Thema auf den Schirm zu nehmen oder die Frequenz der Beobachtung dieser Rahmenbedingungen so anzupassen, dass solche Entwicklungen schneller erkannt werden können, dürfte auch leicht möglich sein. Falls der Einwand kommen sollte, hey, das geht überhaupt nicht, wir sind total überlastet, dann können Sie gleich zur nächsten Frage übergehen, was denn dieser Fachbereich genau vorhat, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Lassen Sie sich hier gerne Vorschläge machen. Wenn etwas Gutes dabei sein sollte, können Sie das problemlos mit aufnehmen. Falls nichts dabei sein sollte, dann machen Sie das transparent. Der Fachbereich hat keine Vorschläge, wie das zu lösen ist. Dann muss nach einer anderen Lösung gesucht werden. In solchen Fällen gebe ich der zuständigen Leitung gerne die Maßnahme, die weitere Vorgehensweise doch bitte mit dem fachlich zuständigen Vorstand zu besprechen und eine Entscheidung herbeizuführen. Auch gegen so etwas kann die Leitung kaum etwas einwenden. Ich bin sicher, Sie werden so einige Ansätze finden, die das Top-Management zur Problemlösung führen. Der Schlüssel ist also, Transparenz zu schaffen und die Management- und Reporting-Prozesse so überarbeiten zu lassen, dass keine offensichtlichen Managementfehler mehr auftauchen sollten. Wenn natürlich vom Vorstand gesagt wird, nein, wir machen da gar nichts, die deutschen Schlachthöfe sollen gefälligst trotzdem profitabel sein, egal wie sich der deutsche Fleischkonsum entwickelt, ja, dann können Sie wenigstens sicher sein, dass Sie im Rahmen Ihrer Prüfung alles dafür getan haben, um dem entgegenzuwirken. Und ich meine jetzt nicht damit, dass Sie die Steuerung noch mehr aufblähen, dass sie noch mehr ins Patt kommt. Das definitiv nicht. Denn jeder Steuerer in der Zentrale wird sagen, mehr Personal bringt mir nichts. Wir müssen etwas anderes ändern. Und genau das soll er doch bitte mit seinem Vorstand besprechen. Mein Fazit ist also folgendes. Lassen Sie sich von heiklen Themen nicht abschrecken. Springen Sie als interne Revision nicht sofort zur Lösung des Problems, denn es handelt sich ja mit der Überlastung der Zentrale aufgrund der herrschenden Dynamik erstmal nur um eine Hypothese, die belegt sein will. Fordern Sie also Ihren Vorstand nicht einfach auf, doch bitte schön weniger zu kontrollen und mehr zu führen. Und dann auch noch in der Peripherie und in einzelnen Regionen. Auf keinen Fall. Schicken Sie auch nicht Ihre Revisionsleitung mit so einer Maßnahme zum Vorstand. Machen Sie das geschickter. Prüfen Sie die Hypothese. Sollte sie zutreffen, dann schaffen Sie genau so Transparenz, dass die Vorstandsentscheidung wirksam sein kann und die Dynamikrobustheit Ihres Unternehmens erhöht. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen wirklich maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort müssen Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben. Wenn Sie das nicht tun, ist das vollkommen anonym, dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie es mir mit und machen Sie gerne Werbung für ihn. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.